249. Kapitel. Trauer, Traurigkeit, Trost. Dies ist mein Trost in allem Leid, dass dein Zuspruch mir neue Lebenskraft gegeben hat. Psalm 119, Vers 50. Paula war zum Kaffee bei ihrer Freundin Maya eingeladen. Mayas Ehemann Mario war ebenfalls da und so kam es, dass sie zu dritt beisammen saßen, über dies und jenes plauderten und die gemeinsame Zeit genossen. Irgendwann erwähnte Mario lachend, dass er in der Lage sei, seinen Bekanntenkreis immer wieder in Staunen zu versetzen, da er so eine Frohnatur sei. Er erzählte von Begebenheiten in der Arbeit, wo er in der Früh auf muffelige Kollegen traf und sie schon fast ärgerte, weil er selbst so gut drauf war. Er erzählte auch davon, wie einmal ein Nachbar, ein erfolgreicher Zahnarzt, mit müdem Blick an ihm freundlich grüßend vorüberging, um dann ein paar Meter später innezuhalten und ihn zu fragen, wie er es denn schaffe, immer so fröhlich zu wirken. Mario erklärte ihm, dass er bestimmt viele glückliche Gene habe, aber die tiefe Freude in ihm daher komme, dass er Jesus persönlich kenne. Paula kannte Mario schon seit vielen Jahren. Sie wusste, dass er schwere Zeiten durchlebt hatte und es ihm immer wichtig war, sich in allen Nöten an Jesus festzuhalten. Jesus hatte ihm zum Beispiel in der Zeit geholfen, als seine Frau Maya wegen einer Vergiftung dem Sterben näher stand als dem Leben. Als er seinen Job verloren hatte oder seine Mutter unter unglücklichen Umständen verstorben war. Bei Gott hat er stets Trost und Zuversicht gefunden, sowie die nötige Hilfe, diese Erlebnisse gut verarbeiten zu können. Als Paula bereits wieder auf dem Heimweg war, dachte sie noch weiter über das Thema Traurigkeit nach. Sie erinnerte sich an Situationen aus ihrem eigenen Leben, die sie sehr traurig gemacht hatten und schwer zu verdauen gewesen waren. Nach jedem Tief hatte sie jedoch den Weg zurück zum Lachen gefunden. Sie war sich sicher, dass sie die gleiche Strategie hatte wie Mario. Sie nahm das Leid an und durchlebte es. Manchmal verkroch sie sich, da sie Ruhe brauchte. Aber nach dem Trauerprozess gab sie dem Leben eine neue Chance. Den Weg aus der Traurigkeit kann man finden. Meistens ist er schwer zu erkennen und noch schwerer zu gehen, aber er tut sich immer auf. Oftmals gleicht er einem unscheinbaren Pfad durch einen Dschungel, den man auf den ersten Blick nicht erkennen kann. Wagt man allerdings den ersten Schritt ins Dickicht, findet man auch die Stelle, wo man weitergehen kann. Niemals rückt bei echter Traurigkeit der Dschungel einfach so zur Seite und lässt zu, dass sich ein breiter Weg auftut. Aber oftmals gibt es Leute, die bereit sind, einen an der Hand zu nehmen, um den unbekannten Weg gemeinsam zu bewältigen. Und am besten können dabei diejenigen helfen, die diesen Weg selbst bereits gegangen sind. Es gibt viele Arten von Dschungel, viele schwierige Lebenssituationen, durch die Paula selbst und Menschen aus ihrem Umfeld zu gehen hatten. Männer fürchteten um ihre Existenz. Der Sohn einer Bekannten nahm sich das Leben, ein anderer nahm Drogen, ein Mädchen kam nicht mehr nach Hause und blieb abgängig. Männer und Frauen wurden betrogen, eine Freundin wurde von ihrem Mann geschlagen, eine andere Bekannte erfuhr, dass eine Arbeitskollegin ihres Mannes ein Kind von ihm erwartete. Die Dunkelziffer bei sexuellem Missbrauch war erschreckend hoch. Andere wiederum mussten ihr Haus verlassen, weil der Vermieter gestorben war und die Erben das Grundstück verkaufen wollten. Eine weitere Bekannte Paulas hatte durch einen Motorradunfall ihren Ehemann verloren. Ein Mann aus der Nachbarschaft schließlich, nur 3 Häuser weiter, hatte sich umgebracht, weil er mit seinem Leben nicht mehr klargekommen war und hinterließ eine Frau, 3 Kinder und eine Menge Schulden. Viele sind auf der Flucht vor Krieg und suchen eine neue Heimat, ein neues Leben. Not überall. Kinder, die weinten, Frauen, die verzweifelt waren und Männer mit Sorgen, die sie zu erdrücken drohten. Und in so einer Welt sollte man noch von Freude und Frieden reden und diese erleben können, wenn eher die Traurigkeit überwog? Traurigkeit bei so viel Elend war doch wirklich berechtigt. Wenn Paula so intensiv über all diese notvollen Situationen nachdachte, war ihr eher zum Weinen als zum Lachen zumute. Diese Gedanken drückten auf ihr Gemüt. Aber sie wollte sich dem Thema Traurigkeit stellen. Paula wusste, dass Traurigkeit zum Leben dazugehörte, keine Frage. Und ihr war klar, dass man schwierige Erlebnisse verarbeiten musste. Sehr schlimme Ereignisse brauchten ein Trauerjahr und manchmal mehr. Entsetzliche Erlebnisse brauchten mitunter Jahre. Manche überwand man nie völlig. Allerdings standen die Chancen besser, wenn man die Vergangenheit mit Gott bewältigte. Paulas Überlebensstrategie gegen die Traurigkeit war ihr eigenes Erfolgsrezept. Es hörte sich einfacher an, als es war, aber es funktionierte. Sie zwang sich in dunklen Stunden, nicht ausschließlich den traurigen Gedanken nachzuhängen. Die Traurigkeit bekam ihren Platz, aber nicht den ganzen Tag und die Nacht dazu. Anfangs mochte dies mitunter so sein, aber die Ruhephasen wurden mit der Zeit länger. Sie begann zumindest mit ein paar Minuten pro Tag, wenn für Stunden die Kraft fehlte. Während dieser Zeit versuchte sie, Licht ins Dunkel zu lassen. Paula hat ihre Strategie schon oft angewendet. Wenn ihr Herz so richtig schwer war und zu zerreißen drohte, setzte sie sich in ihrer Ruhephase ans Klavier, ging auf einen Spaziergang oder schrieb Jesus einen Brief und teilte ihm schriftlich mit, was sie alles bedrückte. Andere wiederum übten eine Sportart aus, lasen ein paar Seiten in einem lustigen Buch, sahen sich eine nette Sendung im Fernsehen an oder zwangen sich zu einem kurzen Telefonat mit einem nahestehenden Menschen. Man konnte sich zudem mit einem Kaffee oder Tee hinsetzen und eine gute Musik hören. Dabei empfiehlt es sich aber, eine nicht allzu melancholische, traurige Musik zu wählen. Es gibt Vorträge, die man hören kann, oder witzige Geschichten. Man kann im Garten arbeiten, das Auto waschen oder einen Kuchen backen. Das Beste an dem Ganzen ist, dass man unentwegt beten kann, egal was man tut. Zum Glück muss man sich beim Beten weder hinknien, noch mit den Armen eine bestimmte Haltung einnehmen, geschweige denn die Hände falten. Man kann mit dem Mixstab einen Teig anrühren und trotzdem sicher sein, dass Gott die Worte hört, die man zu ihm spricht. Es waren die Zwiegespräche mit Gott, die Paula durch jede Situation durchgebracht hatten. Seine Schultern sind breit. An ihn darf jeder Mensch sich anlehnen und sein Leid klagen. Dem Partner und den besten Freunden wird das Klagen irgendwann zu viel, aber Gott hält durch, bis der Schmerz nachlässt. Gott tröstet auf seine Weise. Die erste Voraussetzung, um diesen Trost zu erfahren, ist die Offenheit, ihm zuzuhören. Es geht gar nicht darum, ihm im ersten Moment vertrauen zu können. Das wäre für manche zu viel verlangt. Vergleicht man es mit einer klassischen Situation, wird dies leichter verständlich. Ein Kind ist furchtbar wütend und hält sich die Ohren zu. Die Person, die versucht, zu diesem Kind durchzudringen, sagt nicht als erstes: "Vertraue mir." Einem aufgebrachten Kind diese zwei Worte zu sagen, wenn es gerade sauer ist und die Ohren zuhält, bringt gar nichts. Man beginnt damit, dem Kind zu sagen: "Nimm dir bitte die Hände von den Ohren und hör mir zu." Wenn das Kind schließlich die Ohren frei und sich etwas beruhigt hat, kann es getröstet werden. Gott kennt jeden Menschen und weiß, was los ist. Er kennt jede erdenkliche Art von Not und Qual und Pein, da er sie sich tagtäglich weltweit mit ansehen muss. Und vor allem, weil er selbst Mensch geworden ist. Lustig findet er das Ganze bestimmt nicht. Viel lieber würde er mit seinen geliebten Menschen Zeit der Ruhe, der Freude und des Spaßes verbringen. Es gefällt ihm nämlich, wenn wir fröhlich sind, aber er nimmt sich die Zeit für die Traurigen. Jeder liebevolle Vater nimmt sich Zeit für sein Kind, wenn es Hilfe benötigt. Wenn zwei Kinder auf einem Spielplatz spielen, das eine lacht auf der Schaukel und das andere stolpert und tut sich weh, was tut ein guter Vater? Er lacht mit dem Kind auf der Schaukel und tröstet dasjenige, das gestolpert ist. Gott will trösten. Jesus wird im 2. Kapitel des Lukas-Evangeliums der Trost Israels genannt. Und in Jesaja, Kapitel 40, in den Versen 1 bis 5, prophezeit Gott, dass er sein Volk trösten wird, was schlussendlich durch Jesus geschehen ist. Das heißt, in diesem Fall geht es um den Trost über die eigene Sünde, um den Trost des Evangeliums, dass meine Sünden vergeben sind. Je mehr ich daher eine echte Traurigkeit über mein eigenes Fehlen empfinde, umso größer wird die Dankbarkeit und Freude an Gottes Trost, den wir in Jesus bekommen haben. Man muss die Hände von den Ohren nehmen und gut zuhören. Es ist wahr, was im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 3 steht. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt.